Also ich war vom 22. bis zum 29., genauer gesagt bis zum 30. um 5.50 Uhr morgens unterwegs in Ghana, das liegt in Westafrika, und hatte dort, oder ich muss andersrum anfangen, ich habe jemanden kennengelernt. Es ist immer spannend, wenn man jemanden Neuen kennenlernt und vor allem, wenn das im Ausland passiert. Ich habe viele solche Erlebnisse schon hinter mir, aber dieses Mal war besonders. Es war im Oktober, als ich in Korea war, auf der Gemeindewachstumskonferenz. Und die erste Person, die in der internationalen Section neben mir saß, war ein Evangelist aus Ghana. Ich habe hinterher viele andere kennengelernt, da waren 12, 1300 internationale Leute, sehr viele Farbige aus Indien, aus der ganzen Welt waren die Leute da zusammen, alles Pastoren oder Evangelisten oder Missionare. Und er lud mich ein, nicht am ersten Tag, am zweiten oder dritten, doch mal zu ihm zu kommen und bei ihm zu dienen. In der Zwischenzeit habe ich ganz viele solche Einladungen dort bekommen, nach Philippinen oder verschiedene Orte in Indien oder auch in andere afrikanische Staaten wie Nigeria, Namibia und so weiter. Und ich habe das erstmal weggewischt, dachte, naja gut, ist schön, so viele Einladungen, aber wer will das alles machen? Und außerdem fühle ich mich viel wohler in Deutschland. Da ist alles geordnet und übersichtlich und man weiß, was auf einen zukommt und man hat dies in der Hand, ja, wie du was gestaltest. Und ja, und Iris und ich, wir hatten eine Gebetszeit, wo wir auch darüber beteten, aber bei anderen Sachen. Und da hat Gott mich sehr intensiv angesprochen auf Ghana und hat mir eigentlich ja, deutlich gezeigt, das ist der Platz, wo du hin sollst. Und ich bin jemand, ich mag Komfort und all diese Dinge und mag nicht unbedingt Drittweltländer so arg gerne besuchen, es sei denn in Vier-Sterne-Hotels. Aber das hat Gott dann sehr deutlich aufgedeckt. Er hat gesagt, hey, wenn ich dich schicke, dann ist es völlig egal, ob das ein Drittweltland ist oder in die USA oder sonst wohin. Dann gehst du. Okay, sage ich, natürlich, ja, ich gehe. Schwer ums Herz, Iris auch, aber wir haben dann die Entscheidung getroffen, wenn der Herr hat gesprochen, wir machen das. Wir ziehen das jetzt durch, der Herr wird es auch irgendwie so gestalten, dass es erträglich bleibt. Und so kam das dann zustande, dass wir das relativ kurz vorbereitet hatten und dann diese Crusade, diese Veranstaltungsreihe hatten. Es ging da genau gesagt um 3 Abendpredigten, evangelistische Heilungsgottesdienste sollten es sein. So à la Reinhard Bunke, das war auch so die Vorstellung, die er hatte. Der war auch wohl vor 1-2 Jahren in dieser Stadt, wo ich war, ein bisschen größeren Platz, hat dann die Arena gehabt und so. Aber das, da sollte ich also da was machen. Und dann tagsüber sollte ich ein Seminar geben für Pastoren und Leiter über ein leidenschaftliches Thema. Ihnen ging es halt um Gemeindewachstum. Da ich, okay, Gemeindewachstum, habe ich was zu sagen, bin ich ja Gemeindeberater und all das und Leiterschaft ist ohnehin mein Thema. Und dann habe ich das Thema dienende Leiterschaft genommen. Habe ich also 4 an 4 Treffen über dienende Leiterschaft referiert. War ganz spannend. Wir hatten uns dann noch so ein Overhead-Projekt auf dem Hotel ausgeliehen, weil sowas haben die ja natürlich auch nicht vor Ort. Und eine Leinwand haben wir uns dann gebastelt aus einer alten Schiefertafel mit Betttuch drüber. Und also irgendwie ging das alles. Ja, es waren flexible Leute und wir haben das dann hinbekommen. Und dann hatte ich auch noch die Ehre, so einen Tag vorher zu einem Sonntagsgottesdienst eingeladen zu werden als Sprecher. Ich hatte 7 Veranstaltungen vorbereitet, aber eben die 8. nicht. Und nach der ersten Veranstaltung habe ich gemerkt, das Deutschpredigen, da kommt nicht viel mehr an. Das ist so stille Postmäßig. Ich habe das zwar richtig gepredigt, aber mein Übersetzer, der hat 10 Jahre lang auf deutschen Schiffen als Matrose gedient. Aber er war auch schon über 10 Jahre lang, hat er kein Wort Deutsch mehr gesprochen in der Zwischenzeit. Ja, ein Mann so in seinen 40ern. Und er hat auch übersetzt in Englisch dann. Und ich habe ja so ein bisschen Englisch kann ich ja auch. Und ich habe dann gemerkt, also da fehlt eine Menge. Und dann hatte ich mich also nach der ersten Predigt entschieden, okay, ich mache das jetzt, ich predige in Englisch. Und ich sage ganz ehrlich, wenn ich das vorher gewusst hätte, ich wäre nicht geflogen. Da wäre mein Gehorsamspegel vielleicht doch noch nicht hoch genug gewesen. Aber es war gut. Es war für mich ein großes Dehnen. Und vor allem dann noch diese Predigt sonntags dann noch zu haben. Also nicht nur eine Predigt, die ich hatte, umzuschreiben, sondern eine ganz neue noch innerhalb von 4 Stunden musste ich dann 2 Predigten umschreiben und eine neue schreiben. Also es war abenteuerlich. Aber es ging, also es ging. Es geht ja vieles. Ja. Es hat mal jemand gesagt, wenn du wüsstest, dass in New York 10 Millionen Dollar in einem Schließfach liegen und innerhalb von 24 Stunden musst du sie geholt haben, dann wärst du da, oder? Wärst da. Irgendwie wird es gehen. Ja. Irgendwie wird es gehen. Und so war das dann hier auch. Irgendwie ging es dann. Und doch ganz gut. Das alles lief innerhalb von 3 Tagen ab, müsst ihr dazu wissen. Also diese 8 Vorträge waren innerhalb von 3 Tagen. Und eben 7 davon in Englisch. Das sage ich nur denen, die auch so ein bisschen Englisch sprechen und die mich so vielleicht von Amerika her kennen. Also so ganz so stark ist es nicht. Thomas Hoffmann, der ja mitgefahren ist, der sagte, Ja, also für Oxford hätte es nicht gereicht, aber die haben dich verstanden, ja. Weil auch für Ghana, ist nicht Ghanese, Ghana ist es ja auch nicht die Muttersprache, sondern die sprechen ihren Dialekt. Jetzt in dem Ort, wo ich war das Ewe. Und das ist lediglich die Amtssprache, ist Englisch. Die können sie wohl mehr oder weniger, einige können sie überhaupt nicht, weil sie einfach nicht in die Schule gehen konnten. Und so konnte dann mein Übersetzer mein Englisch in Ewe übersetzen. Und so hat dann wirklich jeder auch verstanden. Ich habe das dann gemerkt, wenn meine englischen Sätze kamen, dann waren so 3-4 Reaktionen. Und wenn dann die Ewe-Übersetzung kam, habe ich gedacht, jetzt ist angekommen. Der Dienst, mit dem ich zusammengearbeitet habe, heißt auf Deutsch bitten und empfangen. Also nach dem Matthäus 7,7 Vers, bittet und wirst empfangen. Und hat sehr viele Ziele. Es ist ein großer Dienst, der eigentlich über das ganze Land verteilt ist, bis nach Togo rein reicht dieser Dienst. Sie haben viele Pastoren, die da Mitglieder sind, die dieses Programm in ihren Kirchen auch durchführen. Und das ist eben auch ein überkonfessioneller Dienst. Er ist nicht alleine Assemblies of God, obwohl das da der Schwerpunkt ist. Viele Pastoren waren AOG, also wir würden sagen Pfingstgemeinden, sondern viele waren eben auch aus anderen Gemeinden oder aus unabhängigen Kirchen, wie unsere jetzt zum Beispiel. Und dann war vielleicht, Uwe, könntest du mir mal oder irgendjemand die Flipchart, die Pinnwand mal einfach rüberstellen? Super. Sei doch so lieb und befestige die beiden mal so nebeneinander. Ja. Das waren die Einladungsposter. Die hingen also buchstäblich in der ganzen Stadt. James sagte mir, es sind also weit über 1000 dort aufgehängt worden. Und eben nicht nur in der Stadt. Also wir kamen nachher auch in die Bergregion, weit, weit weg, 1-2 Autostunden entfernt. Und auch dort hingen die an den Hütten und so, hingen überall die Poster hier. Und da habe ich euch mal zwei mitgebracht hier, um zu gucken. Ihr seht also, das große Bild ist der Reverend Evangelist James Zodi, das ist der Leiter dieser Mission. Und links unten da ist ein Bild von mir und daneben der Thomas. Und da steht eben drauf, in Partnership, ja, hier steht jetzt die Gemeinde nicht drauf, schade. Aber es hing da ein riesiges Plakat, so ein Banner, so vor der Gemeinde, ein riesiges Teil, bedruckt und so. Da stand dann Free Christian Church Hadamar. Das gibt es demnächst noch, wenn ich die Video geschnitten habe, dann könnt ihr das richtig mal sehen. Also wir waren da wirklich repräsent in Afrika und jedes Mal wurde das ganz deutlich vorgestellt bei jedem dieser 8 Treffen und das ist der Pastor von der Free Christian Church Hadamar und von dem Outreach der Jesus Christus Oase. Also es war ganz lustig. Jeder wusste dann, wer wir sind und was wir alles so machen. Und der Titel war eben Johannes, steht es hier drauf? 8,36? Nee, es stand alles auf diesen anderen Dingen drauf. Die Bibelstelle, wo Jesus sagt, wenn euch der Sohn frei macht, dann macht er euch wirklich frei. Und das war eigentlich die Überschrift für die ganzen Veranstaltungen, die wir da hatten. Ich habe da also über Heilung gepredigt und auch über Furcht und Freiheit von Furcht. Das waren so die Abendthemen und tagsüber, wie gesagt, ging es darum. Und den Sonntagsgottesdienst, da ging es um den Jüngerschaftsauftrag. Und da habe ich also selbst nicht mehr mit Kranken gebetet, sondern habe ich alle die nach vorne geholt, die noch nie mit Kranken gebetet haben. Auch die Kinder und dann die Kranken. Und dann mussten also die neuen Krankenbeter, die ich natürlich vorher gesegnet habe, die durften dann die Hände auflegen und haben dann das erste Mal in ihrem Leben mit Kranken gebetet. Bei so einer Veranstaltung ist es schwierig, jetzt natürlich direkt die großen Früchte schon zu zeigen, sagen, ja, Hunderte sind geheilt worden. Ich denke, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Ich werde da auch Berichte noch bekommen und Zeugnisse. Nur ist Ghana ein sehr zeugnisarmes Land. Die Leute haben Furcht davor, Zeugnis zu geben in der Gemeinde. Zum Zweiergespräch ja, aber nicht in der Gemeinde. Da sind sehr viele Verletzungen geschehen. Nach dem Motto, ich war Trinker und Gott hat mich... das war ein Säufer. Und das wird dann rumerzählen, das gibt dann richtig Schwierigkeiten. Und das ist wohl sehr viel passiert da. Das wurde mir so erklärt und deswegen sind die Leute sehr zurückhaltend mit Zeugnissen. Und doch habe ich so ein paar auch selbst mitbekommen, was Mut macht. Was mir bei den Menschen in Ghana besonders gefallen hat, war ihre Friedfertigkeit. So 2-3 Länder weiter, Nigeria ist ein sehr aggressives Volk, ja, fast schon bösartig. Und hier diese Ghanesen sind ganz friedliche, liebenswerte und sehr freundliche Menschen. Und es ist auch ein sehr sicheres Land. Ich war da in Accra, in der Hauptstadt, noch zum letzten Tag, habe dann einen Dienst besucht, die mitten in einem muslimischen Viertel waren. Und dann fragte ich, wie sieht denn das aus? Wie kommst du klar? Du wohnst hier als christlicher Pastor mitten in diesem voll Moslems alles, ne? Diesen Baracken. Und sagte, ist kein Problem. Die predigen an dem einen Tag und wir an dem anderen. Wir tun uns nichts, wir lieben uns, kein Problem. Also das ist so die Mentalität auch der Menschen da. Und es ist eine sehr breite christliche Prägung. Also ich habe außer in diesem Ort wenig Muslimische gesehen, eine Moschee nochmal irgendwo. Die Sekte von den Neuapostolen, die sind relativ weit verbreitet. Weil du kannst dafür wenig Geld schöne Gebäude bauen. Und die haben da überall Tempel hingesetzt. Die sind zwar fast leer alle, aber ja, sind repräsent überall im Land. Aber eben noch viel mehr repräsent sind die christlichen Gemeinden. Ich habe in meinem Leben niemals mehr christliche Gemeinden auf weniger Platz gesehen. Durch kleine Ortschaften mit vielleicht 1.000, 2.000, 3.000 Einwohnern fuhrst du durch und du hast dann, ja, manchmal von 10 Meter Abstand hast du neue Gemeindennamen gesehen. Da geht es in die Pfingstgemeinde 1, Pfingstgemeinde 2 und so weiter, wie die alle hießen. Ja, Assemblies of God, Church of Pentecost, Independent Church, so und so. Jesus liebt dich, Gemeinde. Und so. Also alles Mögliche gab es da an Namen. Unglaublich. Die meisten kleine Gemeinden, so 50 bis 100 Erwachsene. Aber überall, in jedem klitzekleinen Dorf findest du lebendige Gemeinden und viel Freude, viel Lobpreis. Ich musste mich heute Morgen so ein bisschen gewöhnen, als ich gemerkt habe, dass ihr alle relativ still gestanden habt beim Lobpreis. Weil wenn du das so ein paar Tage hinter dir hast, dann ist es nicht mehr so normal, dass man beim Lobpreis einfach steht, sondern da. Die sind sehr lebendig. Also ich wünsche mir so ein paar Garnesen in die Gemeinde hier. Wenn ihr irgendwo wisst, wo ich ein paar finden kann, sagt mir das. Ich gehe da hin, ich hole die. Das ist richtig gut. Nee, wirklich, da kann man was lernen von. Die bringen wirklich Stimmung rein und das ist gar nicht so falsch. Tät uns ganz gut. Sehr gastfreundschaftlich sind sie auch. Also selbst wenn sie nichts haben, sie geben dir alles. Also wir kamen da teils in Hütten rein, da hätte ich meinen Hund nicht wohnen lassen. Ich sag so, wie es ist. Und dann kamen die Leute, wo du gesehen hast, die haben wirklich kaum genug zu essen und die sind dann in Nachbargeschäften, haben dann eine Schüssel mit frischen Cola und Fanta und Sprite Flaschen kühl, eiskühl gebracht, um dich als Gast zu ehren. Ja. Also das ist da jedes Mal so gewesen, egal wo wir hinkamen, wir haben sofort was angeboten bekommen oder gemerkt, dass die Leute trinken sowas im ganzen Jahr nicht. Ja. So ein Getränk, die haben dann ihre Brunnen, wo sie ihr Wasser rausholen, was mehr oder weniger rein ist, aber das war ganz prägend. Und die christliche Prägung war buchstäblich überall zu sehen. Ich habe wenige Geschäfte gesehen und das sind ja Geschäftsstraßen, wo so Shop nach Shop ist, so mini kleine Teile halt. Aber die hatten alle einen Bezug zur Bibel. Jeder Laden, jeder Name, die LTD oder Enterprise, die hatten alle einen ganz deutlichen Bezug. In God we trust oder God is great oder eine Bibelstelle. Und so hießen die ganzen Geschäfte. Egal, selbst die Bars, das Perverse, hatten irgendwie so einen Vorname, obwohl Christen unmöglich Alkohol trinken in Afrika. Das ist genauso unmöglich wie in Amerika. Also das ist nicht denkbar. Christ und Bier, das gibt's nicht. Insofern habe ich mich wohlgefühlt als nicht Alkoholtrinkender. War ich sofort daheim. Und es gab eben auch etwas, ich möchte es mal Treue nennen, was mir überall aufgefallen ist. Treue im Kleinen. Ich habe ja das Vorrecht gehabt, viele Pastoren sehr persönlich kennenzulernen, ihre Gemeinden zu sehen, ihre Nöte zu hören. Und wir waren zum Beispiel bei einem Pastor, der hieß Moses, also auch die Namen der Leute, wenn sie Christen sind, sind immer christliche Namen, immer. Du hast immer einen Bezug zur Bibel. Ich habe einen Pastor gesehen, der hat keinen christlichen Namen gehabt, der hat sich erst nachher bekehrt. Aber alle anderen waren schon christlich groß geworden, die ganz normal. So Namen wie jetzt Grace bei uns oder Raphael, das ist ganz normal, das gibt es gar nicht anders da. Und jedes Great in Love hieß ein Mädchen, überleg mal, groß in Liebe, ja, Mädchenname. Anderes hieß Bless, also Segen. Das war ganz normal. Faith hießen ganz viele und Grace und so, Gnade und Glaube. Und dieser Pastor Mose, der hatte eine Gemeinde im Busch. So richtig im Busch. Wir sind so eine Straße entlang und sind dann da vor ein Schild. Assemblies of God, so und so. Und dann sind wir da wirklich so im Feldweg reingefahren, so was, ein paar hundert Meter. Und dann irgendwann wieder rechts, nochmal ein paar hundert Meter. Und dann auf einmal haben wir gesehen, da war eine Hütte. Und so und auch ein eingezäuntes Gebiet, was schön ordentlich war, also gerodet war und so. Und dieser Mann hat uns auch eingeladen, dann hat seine Frau vorgestellt und Getränke gegeben. Und dann fing er an, uns Bilder zu zeigen. Die haben alle irgendwo so ein Fotoalbum, meistens sehr erbärmlich aussehend, aber mit ihren Schätzen drin, mit ihren Bildern. Und da hat er dann gezeigt, das ist meine Gemeinde. Und so, schau, so sieht das Gebäude, so sah das Gebäude aus vor dem Brand. Oh. Da habe ich erst mal gemerkt, was da los war. Vor kurzem ist das Gebäude angezündet worden oder verbrannt, das weiß er nicht genau. Aber es sind ja alles Holzbuden, ne, die Kirchengebäude. In der Regel einfach rechteckige Holzgebäude mit großen Fensteröffnungen drin und einem Strohdach. Ne? Das ist so eine Gemeindegebäude und ein Lehmboden. Und das war abgebrannt. Und da habe ich gedacht, was macht er jetzt? Jetzt treffen wir uns halt in demselben Stück, halt ohne Gebäude. Und dann machen die ihre Gottesdienste. Ich habe das nicht mehr auf Folie bekommen. Nee, schade. Ich habe das fotografiert. Also du siehst noch die Grundsteine so rundherum und da oben haben sie so notdürftig mit Holzstielen und so ein Strohdach haben sie drüber gemacht. Aber es ist halt keine Wände und nichts mehr da. Es sieht sehr arm aus. Dann fragte ich, was kostet es denn, das wieder aufzubauen? Dann sagt er, ja, über 2 Millionen Sedis. Hört sich jetzt viel an, sind aber weniger als 300 Euro. Also das ist der Unterschied. Ghana ist ein Land, wo die Leute in der Regel 1 Euro am Tag verdienen. Manche vielleicht 2 oder 3, aber es ist nicht so reich. Auch andere Pastoren, Pastor Terry, der hat seine Gemeinde angefangen vor 4 Jahren, kam von der Bibelschule, war er in Japan 7 Jahre, hat dort studiert, Tierarzt, Veterinärmedizin. Und in der Zeit hat er sich bekehrt, weil er wurde krank. Und er war ein Christ in der Hochschule dort. Und er hat ihm die Hand aufgelegt und ist sofort vom Fieber geheilt worden. Da hat er sein Leben Jesus übergeben und kam zurück und hat gesagt, Papa, ich habe zwar fertig studiert, aber ich werde Pastor. Und dann ist er auf die Assemblies of God Bibelschule, hat er da mal 4 Jahre studiert und hat dann eine Gemeinde gegründet, so wie wir hier auch. Hat angefangen mit 3, 4 Leuten und sind jetzt über 100 inzwischen, nach 4 Jahren schon. Also richtig schön zu sehen, wie treu. Er und seine Frau, die haben beide studiert und beide auf derselben Bibelschule. Und also so Dinge kann ich jetzt mehrere Geschichten noch erzählen von Pastoren, die einfach treu sind und die ihre Sachen in so einer Treue durchziehen, im Kleinen jetzt, wo ich einfach genau weiß, da werden große Dinge noch draus kommen. Ist so die Generation auch von vielen von uns, so irgendwo zwischen 30 und 50 lagen eigentlich alle Kontakte, die wir dort die wir hatten. Auch Zeugnisse habe ich so ein paar live erlebt. Da war ein Mädchen, was mir gebracht worden ist, auch eine Pastorentochter, vielleicht 10, 11 Jahre alt. Die hatte starke Malaria-Probleme. Sie hatte Hochfieber und ihr ging es ganz übel. Und nach einem Leitertreffen kam der Pastor mit seiner Tochter und sagte, bitte bete doch mit ihr. Und wir glauben, dass Gott die jetzt heilt. Habe ich gebetet. Und am nächsten Tag nach der Abendveranstaltung kam derselbe Pastor und sagt, guck sie dir an, sie ist völlig beschwerdefrei. Halleluja. Also dass die Dinge passieren, weißt du. Ehre sei Gott, Ehre sei Gott. Oder eine andere Frau kam und bat um eine neue Arbeit. Weil wenn du da keine Arbeit hast, es gibt kein soziales System. Keins. Null. Keine Krankenversicherung, keine Rentenversicherung, keine Arbeitslosenversicherung, keine Pflege, nichts. Wenn du da krank bist und hast nicht genug Geld, stirbst du halt einfach. Und diese Frau war vielleicht Anfang 40 und eben auch arbeitslos und hatte auch kleine Kinder und wusste nicht einen aus und bat, bitte bete doch, dass ich eine neue Arbeit bekomme. Und wir haben gebetet und sie kam am 3. Tag der Konferenz und brachte mir und auch Thomas so ein Päckchen, da war so ein Batik-Tuch selbst erstellt drin für uns als Geschenk. Dann erklärte sie uns, dass sie am nächsten Tag nach dem Gebet eine neue Arbeit gefunden hat, dass sie sich so freut, dass sie uns das dankbar einfach, dass es jetzt hier so noch gemacht hat, selbst so als Batik-Schneiderin. Viele Pastoren kamen zu mir nach der Konferenz oder schon auf der Konferenz und sprachen davon, dass sie ihre Augen jetzt geöffnet bekommen haben für geistliche Wahrheiten, die sie nie gesehen haben bis dahin. Und was vielleicht ein Problem in Ghana ist, ist, dass du dort wenig Vaterschaft erlebst von den geistlichen Leitern. Du hast so eine Unmenge an kleinen Gemeinden, wo jeder natürlich um seine Sache sich kümmert und eigentlich keiner dem anderen hilft. Mentorenschaft scheint mir gänzlich unbekannt zu sein. Vielleicht außer noch in der eigenen Kirche, ja, in der Assemblies of God, da gibt es eine Struktur, die ist aber sehr hierarchisch und sehr autoritär auch aufgebaut. Da ist nicht so, dass man sich da jedem so anvertraut, der gerade über mich gesetzt ist. Und da haben sie ganz viel gesaucht, habe ich gemerkt. Ja. Ich habe viel Erlaube gegeben, auch in der Lehre über dienende Leiterschaft, dass Leiter ihre Schwächen auch zeigen dürfen und diese Sachen. Und das war doch sehr neu auch für die lieben Geschwister da. Einige sagten wohl zu Reverend James, der muss wiederkommen, der muss es nicht nur über Leiterschaft lernen, der muss uns über die ganze Bibel lernen. Der soll wiederkommen, der macht es gut. Also ich dachte es zu Gottes Ehre, weil ich habe mich nicht so gefühlt in der Zeit. Dann war so ein Erlebnis im Hotel, in der Rezeption, wo wir immer schon vorbei mussten. Da saß so eine junge Frau, Tag für Tag. Und sonntags morgens, wo ich dann in die Gemeinde gegangen bin mit Thomas, hat sie gesehen, Schlips und so. Und dann fragt sie, ob wir zur Kirche gehen. Sag ich, ja, wir gehen jetzt in die Gemeinde. Und ich bin direkt hoch und habe dir noch so ein Plakat geholt, hier so als Einladung. Sag ich, heute Abend ist der letzte Abend, wenn du kommen willst, hier, sei doch dabei. Ja, ich komme auf jeden Fall, sagt sie, ganz klar. War aber nicht da. Wir haben ja sogar einen Platz belegt mit Namensschild und alles. War aber nicht da. Und am nächsten Tag sprach ich sie an und sage ich, Komfort, so hieß sie. Komfort, wo warst du gestern? Warum bist du nicht gekommen? Dann hat sie mir erklärt, dass sie noch einen zusätzlichen Dienst aufgedrückt bekommen hat, wo sie nichts von wusste und deswegen war es zu spät, danach noch zu kommen. Und ich wollte schon wieder gehen, dann hat der Herr so gesagt, Mensch, die wollte doch Gebet, weil das war, was sie mir an einem Sonntag sagt, betet für mich, wenn er in die Gemeinde geht. Das war mir noch im Kopf. Und sage ich, Mensch, du hast doch gesagt, ich soll für dich beten. Jetzt warst du nicht da. Sag mal, für was können wir denn beten? Und dann hat sie uns ihre Not so gesagt, dass sie sich ein Kind wünscht und es nicht geht bis jetzt, dass sie nicht schwanger geworden ist. Und dann haben wir ihr da direkt in der Rezeption die Hände aufgelegt und mit ihr gebetet. Ein paar Tage später hatte ich auch, ich habe weiter für sie gebetet, hatte ich das Wort, dass innerhalb von einem Jahr sie ihr Kind haben wird und habe ihr dann meine Visitenkarte gegeben und sie gesagt, bitte schick mir doch ein Bild von dir an dem Foto dann in einem Jahr, wenn ich nicht ohnehin wieder da bin. Bitte? Ach, von dir und dem Kind, ja, genau. Ich bin jetzt zu schnell gewesen. Auch der Dienst an Kindern war was Neues für die Gemeinden dort drüben. Kinder liefen so sehr am Rande mit. Ja, und so wie wir das jetzt haben, dass wir uns eigentlich ganz zentriert um Kinder kümmern und sehr viel dafür freisetzen und auch Finanzen, alles, das ist da nicht so. Sondern Kinder, die sind draußen außerhalb vom Gebäude in so einem Pavillon. Ich weiß nicht mal, ob sie da viel gelehrt worden sind. Ich habe sie da eigentlich nur sitzen sehen, in so langen Bankreihen. Und ich habe sie halt viel einbezogen, habe sie nach vorne geholt, habe sie gesegnet, habe den Menschen Elis gesagt, wie ich heute bei unserer Jugend gesagt habe, dass das die Zukunft ist. Und das glaube ich von ganzem Herzen, dass das so ist. Dass wir denken jetzt nur an unsere Generation, aber die wird einmal nicht mehr da sein oder nicht mehr so, so im Zentrum stehen von der Geschichte unseres Landes. Und guck dir heute die 80-Jährigen an, die stehen nicht mehr im Zentrum, oder? Das sind Rentner, die sind so am Rande. Aber wenn wir 80 sind, dann ist unsere Jugend 50, 60, dann sind das die Macher des Landes. Ja? Dann geht's rund. Halleluja. Ja, vielleicht gucken wir uns jetzt erstmal den Videoausschnitt an von Reverend James Zode. Ich werde die bei der Übersetzung ein bisschen helfen, weil ich habe zwar meinen deutschen Übersetzer, den Philipp, das übersetzen lassen, aber ich habe dann gemerkt, gut gemeint war es, aber es kam nicht alles so rüber. So werde ich das ein oder andere ein bisschen verbessern, dass ihr wisst, okay, dass ihr auch versteht, was der gute Mann da sagt. Wenn ihr hier vorne nichts sehen könnt.
He spoke on setting the captives free.
Er hat gesprochen über Freiheit für die Gefangenen.
He had very secret truths, secret things from the truths of the Bible.
Er hat versteckte Dinge von der Bibel entdeckt.
And I want to assure you the truth, set the people free.
Und ich will Ihnen sagen, dass diese Wahrheit wirklich die Leute Freiheit gebracht.
Every evening there was joyful noise on the ground.
Jeden Abend gab es sehr viele, auf Englisch sagt man, Fun.
So viel Freude.
Personal testimonies on the ground.
Und es gab auch Testimonies von den Leuten.
In 2 days of this program, there was a leadership meeting that was built on the theme Keys to Successful Leadership.
Und für 2 Tage war diese Lehrung von Leiter über Schlüssel zum erfolgreichen Leistung.
Erfolgreiche Leiterschaft.
He exposed the deep and secret things about leadership.
Und da haben unsere Apostel drüber uns genau gezeigt, wichtige Dinge über gute Leiterschaft.
I want to assure you, he has helped the leadership of the churches in Ghana and Volta region.
Ich will Ihnen wirklich sagen, dass er uns hier, die Leiter von die verschiedenen Gemeinden, die da waren, sehr, sehr gut geholfen.
To move back to their churches with the new zeal to lead their churches as good leaders.
Und die Leute sind zurück zu ihrer Gemeinde gekehrt, um die Leute gut zu führen.
And the people desire this ministry to continue with them in this country and this region.
Und die Leute wollen und wünschen und möchten sehr gern, dass diese Arbeit noch weiter läuft.
We are living in Ghana here, the time in which false teachings are trying to take over the churches. But thank God for giving us this apostle from your place, Germany, to come with the message of truth.
Er sagt, dass es sehr viele falsche Lehren gibt
in Ghana. In the Titan filled die Wahrheit in die Gemeinde. Aber wir sind sehr dankbar zu Gott für diese Wahrheit, dass unser lieber Apostel uns gebracht hat.
Those who are sleeping, woke up now. They are alert now with the teachings that we have received.
Die Geschlafenen sind im Moment aufgewacht durch diese Lehrung von unserem lieben Apostel.
And the church in my country, in my region, desire that even next year the same thing must come on with a different teaching again, which will help the churches to explore, to grow in difficult areas.
Und nicht nur die Leute von meiner Gemeinde, sondern die Leute von den anderen verschiedenen Gemeinden, die da waren, die möchten, dass nächstes Jahr dieser Programm wieder stattfindet.
Many leaders participated.
Mit einem anderen Thema.
Viele alte Leiter waren da.
Older ministers who have never received teaching for so many years ago again have now been refreshed through these teachings and through this program.
Und viele andere Leiter, die schon seit langer Zeit keine Lehrung mehr gehabt haben, sind durch diese Programm wieder aufgewacht.
Many sick people were healed.
Viele Kranke waren gesund.
Wurden geheilt.
Talked about fear.
Und hat uns auch gelehrt über Furcht.
Fear went out of the people.
Und die Leute sind jetzt ohne Furcht.
He taught us, he preached about healing, and many were equipped with the ministry of healing to go to their friends, go back to their houses, and cause healings.
Er hat uns auch gezeigt und über Heilung gesprochen, und die Leute sind etwas davon kapiert und mit nach Hause genommen, um die Nachbarn, also über Heilung und Freiheit zu sprechen und zu lernen.
I believe it is the plan of God that Germany Free Christian Church and asking and receiving Global Prayer Network Ghana should be in affiliation. I believe it.
Ich glaube, dass es ist die Pläne von Gott, dass ihre Gemeinde in Hadama und uns hier verbinden wird.
To reach the body of Christ in Africa and Ghana especially.
Um die Christen hier in Afrika und hier in Ghana zu erreichen.
Thank you very much. We shall continue to pray with you. You too, you should continue to pray with us. We can never forget the ministry of Free Christian Church Hadama Germany. We shall never forget them.
Wir sind Ihnen sehr, sehr, sehr dankbar, und wir werden weiter für Ihnen anzubieten, und Sie sollen auch für uns anbieten. Wir können nie unser Apostel C. Trumper und Evangelist Hoffmann vergessen.
We want them not to forget us, and we shall not forget the great apostle that God has used, Reverend Trumper. We have accepted him with all our hearts. Evangelist Thomas, we have accepted him with all our hearts. They also must not forget us. They must be in contact with us. Contact always, we need them. God bless you all.
Und ich möchte auch dann sagen, dass wir werden nie unser Apostel Trümper und Evangelist Hoffmann vergessen, und sie sollen auch uns nicht vergessen, und wir sollen immer in Kontakt bleiben.
God bless you. I love you. I love you.
Ich liebe Ihnen alle.
Amen.
Amen.
Ich denke, das war gut. Aus deren Mund, wir haben also nichts abgesprochen, die wollten, dass ich das Korrektur lese, was sie sagen. Sag ich, nee, ihr sagt, was ihr empfindet, und unsere Leute werden das hören, was auf eurem Herzen ist, so als Grußwort von Ghana. Also ihr habt gemerkt, es war, glaube ich, nicht so falsch, dass wir da waren. Und im Nachhinein ist mir noch klarer, das war Gottes Plan. Und ich empfinde auch, dass der noch weitergeht, so ähnlich wie er es auch gesagt hat. Es wird da eine Zukunft geben. James hat mich überrascht, indem er mich zum stellvertretenden ausführenden Direktor seines Dienstes gemacht hat. Könnt ihr euch vorstellen, ja, das war also ein Akt, ein Festakt. Ich bekam also ein großes Diplom überreicht und dann noch diese speziell angefertigte Schal. Könnt ihr das lesen? So bin ich also jetzt stellvertretender Direktor eines afrikanischen Missionswerks. Ich habe das schnell noch heute Morgen noch eine Folie gedruckt, dann kann man das nochmal sehen, wie wir da saßen. Wie die Ölgötzen. Nee. Ich habe selten so eine Freude bei Menschen gesehen, wie bei den 200, 300 Leuten, die da im Zuschauerraum saßen, als diese Ehrung durchgeführt wurde. Das war nicht einfach nur ein Klatschen, sondern die waren so richtig happy. Ja? Und gut, da bin ich halt stellvertretender Direktor. Ich weiß noch nicht genau, was das heißt. Aber auf jeden Fall drückt es eine Verbundenheit aus, ja, die dann ja auch was bringen wird. Er sagte eben, dass ich beigebracht hätte, dass die Leute mit Kranken beten sollen in ihrer Nachbarschaft. Das ist für uns inzwischen Standard, aber für viele ist es das eben nicht. Ja, die beten überhaupt nicht für Kranken und wenn, dann vielleicht noch für ihre eigene Familie, aber dass sie nach außen das anbieten. Als an dem Tag, wo wir abgefahren sind, waren wir bei diesem Bruder Moses, wo ich euch eben erzählt habe, mit der abgebrannten Kirche. Und seine Frau heißt Charity und die bat mich doch noch mitzukommen in ein Nachbarhaus, wo die Mami des Dorfes lebt. Also die Mami ist da in der Regel eine ältere, meistens auch eine kräftige Frau, zumindest waren die Mamis, die ich gesehen habe, alle relativ stabil gebaut. Und das war so die Leiterin eigentlich, die Inoffizielle des Dorfes. Das war die, die Gericht sprach und die half und ja, keine Ahnung. Also das war eine wichtige Frau. Und deren Tochter, die war schwer krank. Und Charity war also wohl nach dem Seminar bei ihr und hat sie zu Jesus geführt durch diese Krankheit. Er hat gesagt, Jesus ist bei dir. Und die hat dann den Mut gehabt, hinzugehen. Und die hat sich dann bekehrt, die Frau. Und dann sind wir noch hin und haben noch mit ihr gebetet. Das war so ganz ergreifend. Eine junge, bildhübsche Frau lag da oder saß nachher da sehr kaputt. Sie hat Feuer auf ihrer Lunge gehabt, hat sie gesagt. Ihr Arzt war selbst krank und sie hatte wohl kein Geld für einen anderen. Und dann haben wir halt gebetet und Hände aufgelegt. Und da bin ich eigentlich auch gespannt auf das Heilungszeugnis, was dann noch kommt. Ich erwarte das sogar ziemlich fest. Es gab zwei Bekehrungen auch noch. An der ersten Abendveranstaltung haben sie so zwei Männer, die so am Rand standen, haben sich für Jesus entschieden. Vielleicht warten wir das noch ab. So, Claudio, jetzt ist gut, gell? Der Themenschwerpunkt fürs nächste Mal ist interessant, die Sie sich ausgesucht haben. Sie wollen, dass ich über Prosperity lehre, über Wohlstand. Ist das nicht gut? Ich habe mich so gefreut, dachte, jawohl, ich lehre in Afrika über Wohlstand. Halleluja. Weil wenn es irgendwo einen Platz gibt, wo das gebraucht wird, weißt du, dann war das da. Und da kommen immer wieder so bösartige Leute und sagen, ja, Wohlstandslehre funktioniert nur im Westen, so ein Blödsinn. Wohlstand funktioniert überall auf der Welt, weil es eine göttliche Lehre ist. Und wenn die Leute anfangen, das zu verstehen, auch da die Augen geöffnet zu bekommen, dann wird manch eine Gemeinde schneller wachsen können und den Leuten wird es besser gehen als jetzt. Amen. Insofern wird das also eine spannende Sache nächstes Mal. Wir denken auch über eine regelmäßige Unterstützung nach, vor allem über dem Referent James, weil er selbst ist nicht mehr als Pastor angestellt, sondern er hat Gemeinden geleitet, mehrere, hat aber von Gott gehört, dass er als Evangelist hauptberuflich arbeiten soll, um eben freigesetzt zu sein, das zu tun, was er jetzt tut. Und er bezieht keinerlei Gehalt. Wir waren in seinem Haus, auch ein recht kleines Häuschen, wo er halt mit einem Großteil seiner Familie zusammenlebt, mit seinen drei Töchtern und seiner Frau und noch verschiedenen Verwandten. Und ihr müsst euch vorstellen, die haben immer nur ein Schlafzimmer, weißt du, und ein Bett. Und da liegen alle drin. Und das ist schon ziemlich stressig, wenn das dann auch noch sehr klein ist. Und wir denken darüber nach, ob wir ihm nicht ein Gehalt zahlen und ihn offiziell anstellen oder in irgendeiner Weise das so machen. Und dann sollt ihr euch noch was weitergeben. Einen Gruß von Reverend Terry. Das ist der, wo ich euch erzählt habe, der Tierarzt war vorher oder zumindest das studiert hat. Der bietet euch an, wenn ihr billig Urlaub machen wollt in Ghana, euch dazu zu helfen. euch also da sicher zu begleiten, Geleitschutz zu geben, wenn ihr wollt, sogar eine Dienstmöglichkeit zu geben. Und so könnt ihr also ein Land kennenlernen, der führt euch auch darum und so, das ist gar kein Thema. Und ich habe ihm gesagt, ich habe ihm versprochen, ich werde das weitergeben, dieses Angebot, weil das kann durchaus sein, dass das für den einen oder anderen eine ganz interessante Alternative zum Jahresurlaub ist. Ja, das Hotel, wo wir waren, war ein Zwei-Sterne-Hotel, aber das war picobello, sauber. Ich habe nie was Größeres gesehen als eine ganz, ganz, ganz kleine Mücke in meinem Zimmer. Und ich achte da sehr auf diese Dinge. Ich habe schon anderes erlebt in Hotels, wo große Schaben und so rumliefen oder Skorpione, gell, Iris, oder andere Sachen. Aber das war also ein ganz sauberes Haus, kann ich wärmstens empfehlen. Westlicher Standard, westliches Essen und günstig für unsere Verhältnisse. Okay. Ich denke, das reicht erstmal für Ghana. Es wird dann, wie gesagt, nochmal einen Videozusammenschnitt geben bei irgendeiner Gelegenheit, vielleicht sogar einen Mitarbeiterworkshop, wenn wir uns den zusammen anschauen können oder vielleicht auch einen Sondertermin machen. Mal gucken, wie lang der Zusammenschnitt wird, weil Thomas hat immerhin 5 Stunden gefilmt und schneidet da mal so 1,5 Stunden raus. Ne? Das ist gar nicht so ohne. Das sind wirklich tolle Aufnahmen geworden. Und die Predigt, die ich jetzt habe, die habe ich auch gestern noch so mir so zusammengeschrieben. Und ich hatte das so großspurig übernommen, da habe ich aus Ghana wiederkommen, dann predige ich hier über irgendwas. Weißt du, manchmal hast du da nicht unbedingt gerade die Predigt. Ich habe zwar ganz viele Predigten, aber jetzt keine, wo ich weiß, ja, die ist jetzt für heute. Also habe ich den Herrn nochmal gefragt und hat mir eigentlich eine Bibelstelle gegeben, die ich mit euch teilen möchte. Und die kennt ihr auch schon. Das ist das Problematische dabei. Die kennen sogar die nicht so oft lesen. Ich lese trotzdem vor. Und ich glaube, es sind neue Gedanken dabei. Josua 1, Vers 1 bis 9. Und es geschah nach dem Tode Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, folgendermaßen. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und das ganze Volk in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon, dort bis zum großen Strom Euphrat. Das ganze Land der Hethiter und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin, Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann, sag mal, denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, überall, wo du hingehst. Wir wissen, dass diese Schriftstelle bestätigt wurde durch Jesus in Matthäus 28, letzter Vers oder vorletzter Vers, wo er sagt, ich bin bei euch alle Tage. Aber die Bedingung steht auch dort drin. Geht hin und predigt das Evangelium aller Kreatur. Es gab hier sowas wie einen Stand und wie einen Zustand für Josua. Und ich habe mir wirklich mich da versucht reinzuversetzen in diesen Mann Gottes. Er war ja auch nicht mehr so jung. Ich glaube, 70 war er zu dem Zeitpunkt. Nicht mehr so der, wer ist jemand, der 70 hier? Haben wir einen 70-Jährigen hier? Also älter als jeder von uns. Okay? 70 Jahre. Und da gab es diesen Stand, den Gott beschrieben hat. Grenzenlose und absolute Siege ein Leben lang. Einnahme eines großen und herrlichen Landes des Überflusses. Das war der Stand. Okay, Herr, ja, hört sich toll an. Hey, du hast auch so einen ähnlichen Stand. Vielleicht hast du schon mal drüber nachgedacht. Gewaltige Dinge sind dir verheißen. Allein im Neuen Testament, ohne die im Alten noch zu nennen. Wahnsinn. Ein riesiger Stand. Prinzenwürde, Priesterschaft. Das ist alles verheißen. Das ist dein Stand. Vor Gott. Du bist ein Prinz, ein Priester vor Gott, König. Aber dann gab es den Zustand, den dieser Mann natürlich auch sah. Der Zustand war der große charismatische Leader, der Leiter des Volkes Israel, für 40 Jahre ist tot. der, der alles angefangen hat. Der, der die Jungs bei Laune gehalten hat. Der, der das Meer geteilt hat. Der auf dem Stein hieb und Wasser kam und die Erde öffnete sich und die Rottekorer verschwanden. Alles so Sachen, ja. Und der die 10 Gebote mitgebracht hat. Der immer wieder von Gott empfangen hat, die Stiftshütte und den Bauplan und alles. Und der war nicht mehr da. Und jetzt kommt der Adjutant. Und Gott sagt, dein Job. Du übernimmst jetzt das, was Mose angefangen hat. Und der Auftrag war ja folgender. Geh hin und töte. Mach das ganze Land, was ich dir verheißen habe, menschenleer. Das war der Auftrag. Töte alle Völker, die dieses Land im Moment noch besitzen, weil ich habe Gericht beschlossen über diese Völker. Das ist die Kurzform des Auftrags. Nun waren die Völker, die da leben, ohnehin sehr kriegerig. Die haben ihre Kinder den Baalen geopfert und so. Das waren ziemlich brutale und grausame Völker. Ja, die haben nicht viel christliches Gedankengut gepflegt. Auch nicht viel vorchristliches Gedankengut. Und es waren kampferprobte Leute. Die haben ständig miteinander im Krieg gelegen, haben sich furchtbare Dinge angetan. Musst du mal lesen, so die alten Schriften über dieses Thema. Unglaublich, ja, was da für Brutalitäten auch waren. Und jetzt kommt dieses knackig junge Israel. Die Oldies sind alle tot, die noch richtig geschuftet haben, so Pyramiden gebaut und so. Und die neue Generation, wann hat die gekämpft? Die 2 Kämpfe vorher, okay, das war mal so mit viel Wunder, ne? Ging das klar. Die Stadt Ai und so. Und jetzt sollten sie aber über den Jordan rüber. Und er sollte also als unerfahrener, wie sagt man dazu, Streitchef, Militärführer, Heerführer, sollte er jetzt unerfahrene Leute gegen ein erfahrenes, kampferprobtes, nicht nur ein Volk, sondern viele Völker führen. Und das ist der Zustand. Da wurde mir ganz schwach, wo ich das so mir alles überlebt hatte. Umringt von Feinden, lauter Leute, die nichts anderes wollten, als Israel auszuradieren. Ja, das war ja auch so. Es war ja nicht nur einseitig, dieses Ding. Und ich habe mir gedacht, ich fühle mich manchmal auch so. Vielleicht geht es dir auch so. Also mir geht es manchmal so. Manchmal denke ich, alles ist gegen mich. Ich kam jetzt zurück und dann kamen Hiobsbotschaften. Die Gemeinnützigkeit des Vereins wird auf einmal in Frage gestellt. Uns fehlen so viel Gelder zur Zeit an Spenden, dass wir Leute entlassen müssen. Alle so Sachen, weißt du. Kommst du und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt kommst du aus so einem gesegneten Einsatz zurück und dann empfangen dich Nachrichten Hiob über Hiob, weißt du. Oder vielleicht geht es bei dir so, dass eine Rechnung die nächste jagt. Oder eine Krankheit die andere abwechselt. Kennst du das? Weißt du, wovon ich rede? Wenn ich jetzt sage, so ähnlich geht es mir manchmal. Oder geht es nur mir so? Das haben wir doch alle schon irgendwie erlebt. Also mehr als einmal, muss ich zugeben. Alles spricht dafür, dass du aufgeben solltest, oder? Manchmal. Alles ruft dir zu, komm, gib auf, schaffst das eh nicht. Komm, lass sein. So wie Hiobs Freunde manchmal geraten haben. Ne? Komm, hauch dein Leben aus und stirb, ist in Ordnung. So ähnlich hat sich Josua gefühlt, glaube ich. Er sollte den Platz des mächtigen Mose einnehmen. Und alle Hoffnungen und alle Erwartungen waren auf ihn gerichtet. Er war auf einmal der charismatische Mann, der eigentlich sich vielleicht gar nicht so fühlte. Er sollte das Problem lösen. Aber ich habe dann ein bisschen nachgeforscht. Und ich habe herausgefunden, Josua war vorbereitet. Auf eine ganz interessante Art und Weise. Natürlich, er war der zweite Mann, er hat alles gesehen, was Mose getan hat, aber er hat es halt nie selbst getan. Ne? Es ist was anderes, wenn Mose seinen Stab aufs Rote Meer legt oder wenn Josua dann vor dem Jordan steht und wird das klappen. Ja? Es ist was anderes. Ja? Es ist ganz was anderes, wie wenn du es schon mal gemacht hast und es hat geklappt. Okay, ich weiß, it works. Ja? Es ist was anderes, wenn du das erste Mal deinen Zähnen gibst in der Krisensituation oder wenn du es schon 10 Jahre machst und kommt eine Krise und weißt genau, wie das ausgeht. Das ist ein Unterschied. Amen? Okay, ich mag lesen die Verse. 5. Mose 31, das ist also unmittelbar vor diesen Seiten, die Verse 6 bis 8. Hier geht es um die Nachfolgerschaft eben schon. Und hier heißt es, seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen, also den feindlichen Völkern. Denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir. Er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel. Sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern zu geben geschworen hat. Und du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschrecke nicht. Merkt ihr, das waren fast dieselben Worte, die Gott nachher direkt zu Josua gesprochen hat. Am Anfang nutzt er seinen Propheten, er nutzt Mose, um in das Leben dieses neuen zukünftigen Heerführers und Landesfürsten hineinzusprechen. Aber er lässt es nicht dabei. Ich sage das gerne, wenn Propheten aufstehen und sagen irgendwas über irgendeine Person, sage ich, ist schön, lass uns mal reden. Aber wenn Gott es nicht in deinem Herzen bestätigt, dann vergiss es. Das hat er im alten Bund schon gemacht, das macht er im neuen auch, noch viel direkter. Ja, er will eine Bestätigung schenken und das hat Josua bekommen. Josua musste nicht alleine auf den Befehl Moses gehen, obwohl er das wahrscheinlich auch getan hätte. Sondern Gott hat seine Treue gesehen und hat gesagt, nee, ich bestätige es dir jetzt nochmal von mir direkt in dein Herz rein, sodass du genau weißt, dass ich das bin, der dir diesen großen Auftrag gegeben hat. Und diese Verheißungen, die da mitschwangen. Sei stark und mutig, erschrick nicht, oder wir könnten auch sagen, Moses sagte das so, fürchte dich nicht. Hab keine Angst und nimm das Land ein. Das war der Auftrag. Nimm das Land ein. Erinnert euch an den jungen Josua. Er mag 30 gewesen sein. So alt wie einige von euch jetzt. Er war mit Kaleb unterwegs auf Wanderung und hatte noch 10 Leute bei sich. Er hatte denselben Auftrag. Noch ein bisschen abgewandelt. Er sollte noch nicht einnehmen, aber er sollte erkunden. Dasselbe Land, was er jetzt einnehmen sollte, 40 Jahre später. Und er hat eins gelernt in dieser Zeit, was Ungehorsam kostet. Er hat seine 10 Kameraden sterben sehen in den Jahren und seine besten Jahre hatte dahingehen sehen, weil die Bundesbeziehung noch nicht die war, die wir heute haben. Heute geht Gott persönlich mit jedem von uns um. Wenn dein Nachbar sündigt, wird es dich nicht direkt treffen, sondern du bist selbst verantwortlich vor Gott. Aber damals war das eine Einheit vor Gott, sein Volk. Einer hat gesündigt und Leute sind gefallen im nächsten Krieg, bis die eine Sünde aus dem Volk rausgetan wurde. Wisst ihr, was ich meine? Sie hatten gewusst, dass Unglaube und Ungehorsam den Sieg kostet. Wir wissen, dass Gott Josua und auch Kaleb wirklich gesund gehalten hat, auch in den Jahren. Das waren die letzten Überlebenden und die wurden auch sehr alt und waren mit 80 noch fit, schreibt die Bibel. Ja, die Augen nicht trübe, die volle Kraft, der sagt, ich bin stärker als vor 40 Jahren. Ja, wer sagt das mit 80? Okay, Amen, da mache ich mit, das ist gut. Ich habe jetzt gerade gelesen von dem letzten Überlebenden des Ersten Weltkriegs, von 13 Millionen Soldaten, ist noch einer am Leben. Ist 107 Jahre, ist jetzt die Tage in Berlin und gibt da Zeugnis, hätte ich fast gesagt, und redet da vor der Ausstellung zum Ersten Weltkrieg. Der Mann ist so gesund, er macht seine Steuererklärung selbst, der geht noch spazieren, der ist total fit, 107 Jahre. Und dann dachte ich, ja gut, das geht also, okay. Es geht. Hat jetzt nicht irgendwie besonders Geheimnis, sagt nur, ich bete halt oft, sagt er. Er isst, was ihm gefällt, er macht nicht so viel Sport, aber er betet halt oft. Halleluja, das ist gut, gute Voraussetzung. Dieser Unglaube war ja auch bei David zu sehen, nicht bei David, sondern in Davids Zeit, wo dieser Goliath aufstand und ihm gegenüberkam. Das war ja auch eine Situation, wo es um Land ging, ein paar hundert Jahre später. Der Goliath kam da frech wie Rotz und macht die Israeliten da fertig. Ne? Und sagt hier, komm, wenn einer was will, kommt her. Hat eine 56 Kilo schwere Rüstung an. Allein seine Pfeilspitze wog 7 Kilo. Also es war schon ein Mutant, würde man heute sagen. Der war 2,90 Meter groß, könnt ihr euch vorstellen. Also nochmal so einen Meter drauf und dann kommt es fast hin. Und alle haben gekrochen, alle haben gekuscht. Selbst der starke Saul hat sich nicht getraut, rauszugehen. Und dann kam David und kriegt das zufällig mit. Und sagt, Moment mal, hier stimmt was nicht. Und er sagte, was fand ich so stark, nachher, wo er sich rechtfertigte. Er sagte zu Saul, der wollte ihn ja nicht gehen lassen. Weil ich meine, wenn er versagt hätte, wäre ja alles vorbei gewesen. Dann wäre Israel thronpflichtig, das war der Preis. Zweikampf und der Gewinner hat das Volk des anderen. Und sagte, Moment mal, wenn ich meine Herde gehört habe und da kam ein Bär, oder ein Löwe, dann habe ich dem das Zieglein abgenommen, was er mir weggenommen hat. Und wenn er es mir nicht gegeben hat, dann habe ich ihn erschlagen. Was soll der denn da? Gott hat mir da geholfen. Glaubst du, er hilft mir nicht auch da? Oh, dachte ich, wow. Das ist cool. Das ist richtig cool. Der hat sich an das erinnert, was Gott für ihn getan hat. In der Krisensituation. Er ist nicht da gestanden und dachte, das klappt nicht, das klappt nie. Der ist ja... Oh. Er wusste genau, wie er die Bären getötet hat. Und wie er die Löwen getötet hat. Da steht nichts von Schwert streichen. Der hat seine Twille dabei gehabt. Und seine Steine. Und er wusste, die waren genauso verletzlich wie der. Und Gott hat mir hier Sieg geschenkt. Und soll ich vor dem Klapperstorch da Angst haben? Der kriegt es genauso ab. Dann hat sich 5 Steine geholt und hat genau eins gewusst. Aus Erfahrung. Versteht ihr? Aus Erfahrung. Gott ist mit mir. Gott war immer mit mir. Er hat mir immer geholfen. Mich hat nie ein Bär zerfleischt. Er hat nicht darauf geguckt, was anderen passiert ist. Weißt du? Die im Unglauben da versucht haben, irgendwas zu wirken. Sondern er hat festgehalten an dem, was richtig ist. Und du hast auch Siege in deinem Leben gehabt. Und ich bin da ganz sicher, dass hier keiner sitzt, dem nicht Gott geholfen hat in der Vergangenheit. Und David sagt nachher in dem Psalm, meine Seele, vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Das war sein Glaubensgeheimnis, weißt du? Egal, wo du jetzt gerade stehst und wer jetzt gerade dein Goliath ist oder deine feindlichen Völker gegenüber, deine Gegner, erinnere dich bitte an das, was war. Erinnere dich, wie du von Krankheit geheilt worden bist oder wie durch deine Hände Menschen gesund geworden sind. Erinnere dich, wie Gott dich finanziell gesegnet hat. Erinnere dich, wie Gott dich geistlich hochgehoben hat, wie er dich von deinem Selbstwertgefühl, deinem Mangelnden erhoben hat, wie er dir gezeigt hat, wie er dich liebt. All diese Dinge. Und dann fang doch einfach an, mit denselben Waffen zu kämpfen wie damals. Wir müssen nicht auf Ausschau halten nach Hightech-Waffen aller neuen Art und dem neuen Prophet X und Y. Die Hightech-Waffe unseres Kampfes ist die hier, nach wie vor. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Und wenn das unser Leben bestimmt, Halleluja, dann wird hier der Goliath durch einen Stein in die Stirn getötet und wir nehmen dessen Schwert und schlagen im Kopf ab und halten um unserem König und sagen, Halleluja, guck Jesus, so gehen wir mit Feinden um, weil du mit uns bist. War das zu blutrünstig jetzt? Halleluja. Oh wow, Gott ist gut. Gott ist gut. Und diese Josua-Stelle gibt uns hier was mit auf dem Weg. Die redet ja zu uns. Ich meine, im Glauben handeln kannst du, wenn du jung bist und wenn du alt bist. David war vielleicht zu dem Zeitpunkt ein Teenager. 15, 16 Jahre alt. Vielleicht war er auch schon 20, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall war er noch keine 80. Josua war 70. Maria war 15, als sie Jesus empfangen hat. War auch ein Akt des Glaubens, glaubst du das? Abraham war fast 100, als er den Akt des Glaubens getan hat und gesagt hat, ich halte fest an der Verheißung, dass ich ein Kind bekomme. Oh, Halleluja. 3 Schlüssel zum Weg zum Sieg. Liefern uns Josua 1, Vers 8. Man könnte es auch 3 Faktoren nennen, 3 Dinge, die aufeinander aufbauen, die wir brauchen, um Sieg zu haben in unserem Leben. Und die sind altbekannt, aber jetzt ganz neu. Erstens, das Buch des Gesetzes soll nicht aus deinem Munde weichen. Das Buch des Gesetzes ist viel mehr als ein Regelwerk. Es ist viel mehr als eine unpersönliche Bibliothek voll mit Anweisungen, Dingen, die ich tun muss oder nicht tun darf. Das Buch des Gesetzes ist ein hochgradig lebendiges Werk. Das ist nicht der Buchstabe, den auch hier Josua ansprach oder den Gott mit Josua besprach, sondern es ist der Geist, der dahinter steckt, der Leben bringt. Der Heilige Geist ist derselbe und das Wort, wissen wir, ist die Personifizierung von Jesus Christus selbst. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Dieses Wort haben wir heute in geschriebener Form. Das heißt aber nicht, dass der Buchstabe des Wortes uns segnet, sondern während wir es lesen, in Verbindung mit dem Heiligen Geist, er es uns aufschließt und er es uns so lebendig macht, dass wir genau wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass Gott mit uns ist, dass egal wo wir hingehen, er geht ja vor uns her. Wenn ich weiß, ich bin auf Gottes Weg, wenn ich weiß, ich fliege nach Ghana, unbekanntes Territorium, überhaupt keinen Bock hinzugehen, Malaria-Gebiet der Oberklasse, es gibt keinen gefährlicheren Ort, was CC-Fliegen und diese Dinge beanlangt, als Ghana. Alle möglichen Seuchen und Dinge, die da geschehen könnten. Aber wenn Gott mir sagt, geh hin, dann weiß ich, er geht vor mir her. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, in vielen Urlauben, in solchen Ländern, die ich schon hinter mir habe, hatte ich nach 2-3 Tagen Durchfall, Magendrücken und diese üblichen Dinge. Ganz normal. In Ghana hatte ich nichts. Keine Sekunde. Keine Sekunde. Bis zur Ankunft hier. Nichts. Nothing. Mir ging es so schweinegut. Thomas musste ich mal freigeben. Der war fertig. Er hat gar nichts gemacht. Er hat nur gefilmt. Ich muss predigen, in vollem Anzug und so bei der Hitze von ja, fast 40 Grad. Ich sag dir, wenn Gott sagt, geh, geh. Weil er geht vor dir her. Aber lass ihn doch nicht alleine gehen. Weil wenn er alleine geht, stehst du alleine da. Das vergessen manchmal Leute. Die denken, ja, wenn ich hab keine Lust zu gehen, also bleibe ich halt hier. Gott wird schon bei mir bleiben. Wer sagt denn das? Gott sagt, ich bin bei dir alle Tage, aber die Bedingung ist im Neuen Testament klar geregelt. Geh hin, mach zu Jüngern. Geh hin, mach zu Jüngern. Nicht nur zu Konvertierten, nicht zu Gläubigen, zu Jüngern. Bring den Menschen bei, als Christ zu leben. Wenn wir unsere Teenies heute hier vorne hatten, dann glaube ich von ganzem Herzen, dass wir, gerade wir als Eltern, unseren Teenies beibringen müssen, wie man als Christ lebt. Wie man als Christ einen Gottesdienst macht. Weißt du, wenn ich das denn nicht vormache, wenn wir zu Hause keine Lobpreiszeiten machen, wo die Kinder mitmachen und mittanzen und mit dabei sind, ja, warum sollen sie es hier vorne machen? Denken wir doch mal nach. Das Beispiel, das Vorbild ist doch immer noch die allergrößte Führungsmöglichkeit, die es gibt. Sie führt mehr als jedes Wort, was du machst. Du kannst dein Kind bestechen oder sonst was, ja, tanz am Sonntag oder sing mit. Es wird nie die Wirkung haben, wie wenn das ganz normal ist, dass das passiert, dass er das zu Hause macht. Halleluja. Also das Buch des Gesetzes soll nicht aus deinem Mund weichen. Was redest du den ganzen Tag lang? Oh, mir geht es so schlecht und die Krise ist so groß und wird immer größer. Ja klar wird sie größer. Oder sprichst du Worte des Glaubens? Sprichst du Jesaja 54 aus? Okay, die Waffen sind scharf gegen mich, aber ich sag dir was. Keine Waffe, die gegen mich gerichtet ist, wird es gelingen. Ich kann mir vorstellen, dass das war, was David rezitiert hat in seinem Geist, wo er auf Goliath zurannte. Der ist ja nicht so langsam hin. Der hat Anlauf genommen. Der ist auf die Schlacht rein, der Philister zu und wumm, hat er das Ding rausgehauen. Ja, stell es dir doch mal vor. Das war nicht so langweilig. Da war richtig Action. Weil er wusste, dass die Waffen, die gegen ihn geschmiedet worden waren, seine Speerentatzen oder Löwenzähne, dass die es nicht schaffen konnten, ihn zu besiegen. Und er wusste, dass dieser lächerliche, 7 Kilo schwer bespitzte Speer auf seinem Rücken ihm nichts tun konnte. Er wusste, dass Sauls Speer ihn schon 2-mal verfehlt hat, aus nächster Nähe. Speer eines erfahrenen Kämpfers. Saul war ein Krieger par excellence. Er wusste, keine Waffe konnte ihn besiegen, wenn er in Gottes Richtung ging. Aber wehe, er geht die andere Richtung. Oh, ich wünsche mir diese Kühnheit für uns, dass wir mit unserem Lippen Dinge aussprechen, die wahr sind und nicht Dinge, die Fakt sind. Was nicht heißt, wir müssen den Ehepartner belügen. Oh, mir geht's gut im Glauben. Das meine ich nicht. Es gibt Menschen, wo muss ich sehr ehrlich sein mit, weil das meine Schutzschilde sind. Und ich kann niemanden schützen, wenn ich nicht weiß, wo die Wunde liegt. Aber nicht hausieren gehen damit. Ja, komm, mir geht's immer schlechter und überhaupt ist alles so schlecht und so schlimm. Hab Glauben und bekenne die richtigen Dinge. Das Buch des Gesetzes. Lies da viel mehr drin. Wenn du nicht wenigstens eine halbe Stunde am Tag liest, dann glaube ich, bist du noch weit weg davon, das überhaupt tun zu können. Zweitens, forsche darin Tag und Nacht. Forschen bringt dich dazu, dass die Worte überhaupt in deinem Geist sind, dass du sie aussprechen kannst. Forschen heißt, Zusammenhänge herauszufinden, nicht nur Vers für Vers halt irgendwie mal gucken, ist da irgendein Zauberspruch für mich drin, sondern Zusammenhänge rauszufinden, wie Glauben funktioniert. Und du wirst so viele Möglichkeiten sehen, wie das gehen kann. Und eine wird dich anspringen. Du wirst sagen, ja genau, das ist für mich. Das ist genau das, Gott, danke. Und der dritte Punkt ist nämlich, dann wirst du Erfolg haben in jedem Bereich. Nicht nur in vielen Bereichen, in jedem Bereich. Wer will das nicht? Du weißt doch, abgerechnet wird zum Schluss. Ich habe eine Abrechnung mitgebracht. Keine Angst, keine Lohnabrechnung. Ich habe eine Abrechnung mitgebracht aus Josua 21. Wir sehen hier das Ende dieses Mannes. Die 21, Vers 43 bis 45. Josua 21, Vers 43 bis 45. So gab der Herr Israel das ganze Land, von dem er geschworen hatte, es ihren Vätern zu geben. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum. ganz so wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde konnte vor ihnen bestehen, sondern der Herr gab alle ihre Feinde in ihre Hand. Es fehlte nichts an all dem Guten, das der Herr dem Haus Israel verheißen hatte. Alles war eingetroffen. Manche glauben, Christsein ist so ein bisschen wie russisches Roulette. Ein Revolver mit 6 Patronen, 5 davon rausgenommen, eine ist drin. Und du drehst und drückst ab. Wenn du Glück hast, ist es eine leere Kammer und nichts passiert. Wenn du Pech hast, war es dein letzter Drück. Das heißt mit anderen Worten, Christen haben es ja besser als die Welt. 5 von 6 Kämpfen gewinnen sie. Ja, aber irgendwann haben sie halt auch mal verloren. Ne? Dann müssen sie halt damit abfinden, dass sie an Krankheit sterben oder einfach ins Bankrott gehen oder sonst was gehen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass was hier steht, wahr ist. Ich glaube, dass es wahr ist, es fehlte nichts an all dem Guten. Und kein Feind, nicht die meisten steht da, sondern kein Feind konnte bestehen. Ich weiß nicht, wie dein Feind heute heißt. Aber ich glaube, hier sind einige Feinde repräsentiert durch dein Leben. Die versuchen, dich zu besiegen, dich fertig zu machen, dich niederzudrücken, dich auf jeden Fall dazu zu bringen, dass du bitteschön nicht mehr viel über deinen Glauben redest. Du sollst beschäftigt sein mit dir selbst, mit deinem Körper und deinen Krankheitsnöten, mit deinem Kontostand, mit deiner Arbeitssituation, mit deiner kaputten Ehe. Das ist sein Wunsch. Der Teufel, ja, der wünscht es. Weil dann wirst du nicht das tun, was der Herr sagt, dass du tun sollst. Und dann wird die Verheißung in deinem Leben auch nicht zum Tragen kommen, dass er mit dir ist, in jedem Bereich. Wir hören nicht auf, das Richtige zu tun, wenn es schwierig wird. Das ist der Schlüssel. Der einzige Weg, wie wir verlieren können, ist, indem wir aufgeben. Es gibt keinen anderen biblischen Weg zu verlieren, außer aufzugeben. Aufzuhören, das Richtige zu tun. Unser Land heute sind Gottes Verheißungen, sind unsere Heiligung, ist auch ein Land unserer Verheißung. Und unser Glaube in Beständigkeit, das alles sind Landabschnitte, die wir einnehmen sollen, die uns gehören. Unser Feind heute ist Satan und unser Fleisch. Sehr aktiv manchmal. Unser Wille, unser Verstand, unser Gefühl kämpft durchaus gegen die Wahrheit, unser Ungehorsam, mangelnde Veränderungsbereitschaft. Das ist ein Feind, ihr Lieben. Das ist kein Kavaliersdelikt, wenn ich sage, oh Herr, ich bin schon so alt oder ich bin noch so jung, ich mag mich nicht verändern. Das ist der Anfang des Todes. Wenn eine Pflanze nicht mehr wächst, hat sie begonnen zu sterben. Wenn ein Baum nicht mehr wächst, hat er begonnen zu sterben. Wir wollen lebendig bleiben. Und wir wollen uns verändern, wie Gott das möchte. Autonomes Denken. Unabhängigkeit, das ist ein Feind. Das ist ein Feind jeder Gemeinde. Ich mache aber, wie ich will, egal, was der Pastor da sagt, egal, was die Bibel sagt, das hört mich nicht, ich hab's immer so gemacht, ich mache das weiter so. Besiegt diesen Feind, sonst besiegt er dich. Das ist alles nur eine Frage der Zeit. So harmlos, wie diese Dinge auszusehen scheinen, das sind tödliche Gifte, deren Konzentration stetig zunimmt, wenn ich nichts dagegen tue. Götzendienst. Ist ein Feind. Gott wird es niemals zulassen, dass du etwas neben ihm hast. Dass es einen Mensch gibt, der so viel für dich bedeutet wie Gott. Dass dein Auto dir so wichtig ist. Deine Arbeit dir so wichtig ist. Dein Geld dir so wichtig ist. Nie. Du wirst dann alleine gehen. Und alleine zu gehen heißt, in viele Gefahren hineinzukommen, wo der Herr dir nicht raushelfen kann, weil du ja alleine gegangen bist. Achte darauf, dass Gott vor dir hergeht. Und dass du keinen Ego-Trip da selbst drehst und machst. Unsere Waffen heute lesen wir in Epheser 6. Ist die ganze Rüstung ausgebreitet. Könnt ihr nachstudieren, meine Ruhe. Glauben ist eine Waffe. Überwinden ist eine Waffe. Gehorsam ist eine Waffe. Liebe ist eine Waffe. Das sind Waffen, die haben wir. Mit denen können wir ordentlich kämpfen. Da kann uns eigentlich keiner was gegen tun. Es sei denn, wir lassen sie liegen. Unser Sieg ist die Frucht des Geistes. Galater 5. Kannst du auch nachstudieren. Demut. Christus ähnlicher zu sein. Das ist Sieg. Gehorsam, Integrität und ganz vorne Charakterveränderung. Kann der Herr uns wirklich verändern? Ist er fähig, uns umzugestalten, uns Jesus ähnlicher zu machen? Ich rede jetzt nicht von irgendeinem frommen Trip, so, ne, mal so tun, als wären wir richtig heilig. Ich rede davon, dass eine Echtheit da hineinkommt. dass ich ganz echt sein kann, so wie ich bin. Und trotzdem Leute merken, hey, der hat was. Der hat was, das ist erstrebenswert, das ist angenehm, in seiner Nähe zu sein. Da ist das, was Liebevolles da. Der macht sich Gedanken um andere, der kümmert sich. Dem ist nicht alles egal, der ist nicht abgeklärt wie die meisten, sondern da ist was anderes. Und das möchte ich, dass Menschen das in unserer Nähe empfinden. Dass Leute einfach gerne bei uns sein möchten. Nicht, weil wir die kaputt predigen. Nee. Wir brauchen nicht viel mit unseren Lippen zu predigen, dann weißt du, unser ganzes Leben predigt. Und Leute werden fragen irgendwann. Manche früher, manche später. Dann wirst du reden können. Aber erstmal sollen sie sehen, wer du bist. Oder wer Christus in dir ist. Der Reichtum der Herrlichkeit. Ich sag dir, es ist Zeit. Es ist Zeit, dein Land einzunehmen. Unser Leben ist eine langfristige Kapitalanlage Gottes. Hast du da je drüber nachgedacht? Dein Leben, Iris, ist eine langfristige Kapitalanlage Gottes. Langfristig meint, wenn der Kurs mal im Keller ist, stößt er es nicht ab. Selbst wenn du mal wirklich schwach im Glauben bist und es nicht mehr packst und Fehler machst, sogar richtig in Sünde badest, er stößt dich nicht ab. Du stößt zwar ihn so ein bisschen ab, aber er stößt dich nicht ab. Weil er hat einen längerfristigen Plan. Eine langfristige Anlagestrategie geht 10, 20, 30 Jahre. Das macht Anlegern da nichts aus, wenn es mal richtig im Keller ist. Weil die wissen, dass es statistisch in 10, 15 Jahren wieder ganz anders aussieht. Muss nur eine gute Aktie sein. Ich glaube, wir sind gute Anlagen von Gott. Gott sieht dich als langfristige Kapitalanlage. Und die Zinsen, die du bringst, sind zum einen qualitative Zinsen, also in dir, du veränderst dich, du wirst ihm ähnlicher, aber auch quantitative Zinsen. Nämlich dem alleine folgen schon Jünger, es geht gar nicht anders. Du kannst dich nicht wirklich verändern, in Christus ähnlicher zu werden, ohne dass Leute dir nachfolgen. Es geht gar nicht. Wenn du an dir arbeitest und Gott an dir arbeiten lässt, wird es immer so sein, dass Menschen in deiner Nähe dir zuhören werden, dich um Rat fragen werden, du zu ihnen reden kannst. Und du wirst Jünger produzieren. Vielleicht einen im Jahr, vielleicht sogar zwei. Wenn du ein Evangelist bist, sogar mehr. Halleluja. Der einzige Weg, den Sieg zu verpassen, ist aufzugeben. Ich wünsche mir, dass du dich heute neu entscheidest, dein Leben auf das Wort zu bauen. Zu achten, was deine Lippen ausdrücken. Gut zu überlegen. Und dir ruhig über den Mund fahren zu lassen von deinem Ehepartner oder einem guten Freund oder direkt vom Heiligen Geist, wenn du niemanden hast, der es sonst macht, der dir zeigt, was hast du da gerade geredet? Ja, es ist schon schwierig. Mein Einkommen reicht sowieso nie aus. Das Konto ist ohnehin immer Minus. Aussagen. Schneid sie ab. Ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Und darum weiß ich, wie es ausgeht. Jede Bilanz wird erst dann ausgerechnet, wenn der Strich gezogen wird. Dann erst steht fest, wie es ausschaut. Abgerechnet wird zum Schluss. Eine langfristige Kapitalanlage wird nicht alle zwei Monate abgerechnet. Unser Leben ist auf eine lange Zeit ausgelegt. Und jede Krise, die wir jetzt haben, dient uns letztlich nur, dass wir noch weiterkommen. Ja? Weil wir lernen in Krisen. Wenn wir Krisen richtig nutzen, erkennen wir die Chance, die eingebaut ist in diese Krise. Ich habe euch schon mal gesagt, dass die Chinesen nur ein Schriftzeichen haben für beides. Krise und Chance bedeutet beides dasselbe chinesische Schriftzeichen. Also es ist da eine Verwandtschaft drin. Alle großen Helden haben das getan, haben ihr Leben auf das Wort aufgebaut. Abraham. Isaac, Josef, Moses, Josua, David, Jesus, haben das alle getan. Und sie haben ihre Erfolgsstory geschrieben. Aber wenn du genau hinliest, wirst du sehen, dass sie auch versagt haben. Wirst du sehen, dass sie oft durch die tiefsten Täler gegangen sind, wo die meisten abgesprungen wären. Auch die meisten von uns, auch ich. Sie sind dran geblieben. In der Krise. Und haben gesagt, jetzt gerade. Jetzt gerade. Oh, 13 Jahre Gefängnis. Okay, jetzt gerade. Josef, ja, ich bleib drin. Oder David, ja, ich muss halt jetzt 15 Jahre auf mein Königstum warten. Ich könnte es mir zwar sofort nehmen, aber ich mach's nicht. Ich gehe da jetzt durch. Er verfolgt mich, er versucht mich umzubringen, der Saul. Okay. Ich warte. Das Ende war gut. Amen. Wir müssen durchhalten. Insofern ist das eine richtige Durchhaltepredigt heute. Das kennt man so aus dem Militärischen, von einem großen Einsatz. Dann kommt dann der Kommandeur und hält dann so Durchhaltepredigten. Die sind oft nicht so arg fundiert, weißt du, weil da ohnehin die Hälfte fallen wird beim ersten Einsatz. Aber bei uns sieht es anders aus. Wir haben allen Grund zu wissen, dass Durchhalten unsere Rettung ist. Es bedeutet unsere Rettung. Die Bibel sagt uns, schau das Ende der Gläubigen an. Nicht, wenn sie gerade mitten im Höhepunkt sind und gerade besonders geistlich. Oder schau das Ende an und dann zieh einen Strich drunter und dann Fürbilder an und sag, ja, das Leben war zur Ehre des Herrn. Weil das wird Jesus auch machen. Zu dem Punkt wird es kommen. Und dann werden wir vor ihm stehen und dann wird er sagen, hast du gut gemacht. Du hast treu gedient. Geh ein zur Freude deines Herrn. Das ist doch der Satz, nach dem wir alle uns sehen oder zu hören. Das ist doch unser Lebensmotto eigentlich. Dafür leben wir, dafür dienen wir, dafür tun wir, was immer wir tun. Wir tun es nicht für Geld, wir tun es nicht für Vorteil. Das ist nicht wirklich unser Grund, obwohl all das damit hineinspielt. Gott will uns segnen, er ist ein guter Vater. Ich möchte, dass wir zusammen aufstehen, bitte.
Liebe Hörerin, liebe Hörer dieser Kassette. Mein Name ist Bernd Carsten Trümper. Ich bin Pastor der Freien Christengemeinde Hadamar. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme zu hören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus zu begegnen und ein Kind Gottes zu werden. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können, durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr alleine. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu. Er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder in dessen Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, einige tolle Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben, und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich bin ein Sünder und ich brauche Vergebung. Bitte vergib mir meine Schuld. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt in dir, Herr Jesus, gerechtfertigt vor dem Vater im Himmel stehen kann. und sein Kind geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Zunächst suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie in oder um Hadamar wohnen, kommen Sie doch gerne zur Freien Christengemeinde. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Außerdem lesen Sie jeden Tag die Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit, im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Und schließlich sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel. Oder auch durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5, 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die Nummer 06432 98174 oder auch gerne eine E-Mail an info@fcgh.de. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr. Ein spezieller Jugendgottesdienst findet für Junge und Junggebliebene samstags abends im Gemeindezentrum statt. Sie finden uns in Hadamar am Neumarkt 13. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie die Möglichkeit haben, mit einem Computer ins Internet zu gehen, schauen Sie sich bitte unbedingt folgende Homepage an: www.fcgh.de. Dort finden Sie weitere Informationen und Bilder unserer Gemeinde und jeweils das aktuelle Monatsprogramm mit allen Terminen und zahlreichen Hintergrundinfos. Auch Predigten stehen als Audiomitschnitt zum kostenlosen Download bereit. Sie werden begeistert sein. Also schauen Sie mal vorbei unter www.fcgh.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen. Herzlichst, Ihr Bernd Carsten Trümper.